Ja, besten Dank, Herr Senker, für die Einführung und auch für die Möglichkeit, hier aus der Sicht einer NGO Gedanken vorzutragen zu einem Thema, welches uns als Verband seit Jahrzehnten zunehmend beschäftigt und herausfordert. Meine erste Arbeit als Zivildienstleistender damals 1971 im Herbst war die Erfassung von illegalen Müllkippen, die ja damals nicht nur in Bayern, aus dem Bundesland, aus dem ich komme, sondern in ganz Deutschland überall anzutreffen waren und wo im Rahmen der Aktion Sauberen Landschaften, in der dieser sogenannte Modellversuch, Einsatz von Kriegsdienstverweigerern im Umweltschutz, initiiert vom damaligen Staatssekretär im Innenministerium Hartkopf, Innenminister war Genscher, damals durchgeführt wurde. Nun, zu dem Thema selbst, wie kommen wir überhaupt als Umweltverband uns dazu vor, uns einzumischen in diese Fragen der Wissenschaftspolitik? Nun, wir als BUND haben eine Besonderheit seit unserer Gründung Mitte der 70er Jahre, nämlich wir haben 20 Arbeitskreise, die von Wissenschaftlern geleitet werden und die sich nicht nur mit den klassischen Fragen des Natur- und Artenschutzes beschäftigen, sondern auch mit grundsätzlichen Fragen der Wirtschaftspolitik bis hin zu Fragen der Ethik. Und wir haben nun im Laufe der letzten Jahrzehnte erfahren, dass wir zunehmend weniger Resonanz erfahren haben im Bereich der Wissenschaften auf zentrale Fragestellungen, die uns berühren und damit die Fragen der Nachhaltigkeit. Wie schaffen wir es, mit weniger Flächenverbrauch auszukommen? Wie schaffen wir es, die Biodiversität zu erhalten? Wir haben dann unter anderem festgestellt, dass die Fragen der Artenkenntnis zunehmend keine Themen sind mehr der biologischen Lehrstühle. Dass Zug um Zug in dem Maße, in dem verdiente Professoren in Ruhestand gegangen sind, ihre Forschungsfelder nicht mehr weitergeführt worden sind und die biologischen Wissenschaften sich mehr entwickelt haben von der Vermittlung der Kenntnis der Vielfalt des Lebens zur Frage der Manipulation des Lebens. Und wir haben auch festgestellt, dass wir kaum wissenschaftliche Antworten haben auf drängende Fragen, wie können wir eine Landnutzung betreiben, die uns eben nicht dazu bringt, dass wir immer mehr Rückstände, sei es Nitrat, sei es Pestizide im Grundwasser finden, die dazu führt, dass Tiere immer artwidriger gehalten werden und dass wir letztendlich unsere jetzige Landwirtschaft nur in der Höhe betreiben können, dass wir billige Substitute aus anderen Ländern importieren. Und wir sind dann darauf gekommen, dass es alles keine Themen oder kaum Themen waren der offiziellen Wissenschaft. Und das hängt natürlich damit zusammen, bei allem Respekt vor der Freiheit der Lehre und der Forschung vor allem, dass diese staatlich natürlich intensiv gelenkt worden ist. Und dass auch in dem Maße, in dem sich der Staat als Forschungsförderer zurückgezogen hat, dieser Platz eingenommen worden ist, von Teilen der Wirtschaft, die natürlich keine Interesse haben, letztendlich Antworten auf die Frage zu bekommen, wie man mit weniger Einsatz an Ressourcen entsprechende Erträge erzielt. Es war ein Praktikerwissen, Stichwort ökologischer Landbau, sowohl in Österreich wie in Deutschland wie in der Schweiz. Es waren nicht die Universitäten, es waren Studenten, die das dann überhaupt an die Universitäten gebracht haben. Und seit dieser Zeit beschäftigen wir uns nun zentral mit der Frage, wie können wir tatsächlich dazu kommen, bei allem Respekt vor dem in der Tat hohen Gut der Freiheit der Wissenschaft und der Freiheit der Lehre, dass die Wissenschaft sich viel stärker verantwortlich fühlt der Frage, wie wir es schaffen, tatsächlich mit wesentlich weniger an Ressourcenverbräuchen zu sozialer Gerechtigkeit zu kommen, aus dem Wachstumsparadigma und Zug um Zug zu befreien? Wie schaffen wir es, diesen gewaltigen Prozess der Transformation zu leisten? Und wir haben deshalb als Verband eine Position, nachhaltige Wissenschaftspolitik, die Sie auch im Internet nachlesen können, formuliert. Und wir freuen uns, dass wir durch diese Position, und deswegen möchte ich auch hier mit einem Dank das formulieren, dass es aufgrund dieser Position durchaus zu relevanten Veränderungen in der Wissenschaftsdiskussion, soweit wir das beurteilen können, in unserem Land gekommen ist. Das heißt, der Begriff der Nachhaltigkeit hat verstärkt Eingang gefunden in die Hochschule. Und ich glaube eben nicht nur, um damit an neue Forschungstöpfe zu kommen, sondern genau auch aus dem Bewusstsein der gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaft und der Lehre, dass wir hier noch viel zu tun haben. Das haben wir am Beispiel der TU Berlin gehört. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben auch durchaus im Bereich Forschungsforum Energiewende festgestellt, dass sich hier nicht mal, man sich nicht nur bemüht hat durch Beteiligungsprozesse, sondern dass tatsächlich auch viele Gedanken aufgegriffen worden sind. Von daher, glaube ich, sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Aber es gibt Probleme. Es gibt Probleme bei der Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, nämlich die Frage, wie können diese Beteiligungsprozesse dauerhaft gebracht werden? Es nützt ja nichts, nur bei einer Auftaktveranstaltung zu sein, irgendetwas Schönes zu formulieren und dann sich vertreten zu lassen oder nicht mehr daran teilzunehmen. Das heißt, es braucht dauerhafte Beteiligungsmöglichkeiten und die müssen in unseren Augen letztendlich auch finanziell möglich gemacht werden. Wir brauchen also deshalb einen, wir haben es vorgeschlagen, einen zivilgesellschaftlichen Forschungsfonds, der Beteiligungsprozesse der Bürgergesellschaft auch bei Fragen der Forschung entsprechend mit ermöglicht. Wir brauchen auch Transparenz hinsichtlich der Beteiligungsformen, hinsichtlich der Beteiligungsauswahl. Und wir brauchen letztendlich auch zivilgesellschaftliche Beteiligungen an den Hochschulen. Wir haben eine Umfrage durchgeführt in Deutschland. NGOs sind so gut wie nicht in den Universitätsräten mitvertreten. Das ist klar, weil natürlich man eher daran denkt, die bedeutende lokale Wirtschaft zu beteiligen als NGOs. Und wenn die gefragt worden sind, haben sie sicherlich auch in vielen Fällen aus Kapazitätsgründen ihre Beteiligung nicht möglich gemacht. Wir brauchen also entsprechende Ermöglichungen von Capacity-Buildings-Prozessen innerhalb der Verbände, damit auch tatsächlich diese Beteiligungsmöglichkeiten, die heute schon da sind und die mit Sicherheit noch ausgebaut werden müssen und ich glaube auch ausgebaut werden, damit die auch tatsächlich qualifiziert wahrgenommen werden. Von daher zum Abschluss, wir sind der Meinung, dass wer in der Beteiligung der Zivilgesellschaft Potenziale sieht, welche die Leistungsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems steigern und wo zentrale gesellschaftliche Fragestellungen frühzeitig mit aufgegriffen werden, muss ernsthaft daran arbeiten, eine dauerhafte Beteiligungskultur aufzubauen. Und deswegen ist ein solcher zivilgesellschaftlicher Forschungsfonds unverzichtbar. Dankeschön.
Ja, Herr Weider.